Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast wollte eigentlich mal Missionar werden. Daraus wurde nichts. Vielleicht ist das ja auch gut so, denn dann hätte er nie die vielen spannenden Filme gedreht. Er gilt als der Erfinder des Dokudramas, also die kunstvolle Vermischung aus Interview mit Zeitzeugen und gespielten Szenen über spannende Personen der Zeitgeschichte. Zum Beispiel Die Manns, Todesspiel, Speer und Er und vieles, vieles andere. Herzlich willkommen, Heinrich Belöhr.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Was hat Sie denn als Kind eigentlich an der Vorstellung fasziniert, Missionar zu werden?
Naja, ich bin erzkatholisch erzogen worden, schon bei der Großmutter in einer Bergarbeitersiedlung und habe da schon sehr schön die Predigten nacherzählt, bekam kleine Monstranzen aus Kevela mitgebracht und hatte sehr schnell raus, dass Dr. Hillers Pfeffermünz sich als Hostie sehr gut eignet und habe dann kleine Messen nachgestellt mit einer Zigarrenkiste als Altar, wo ich das hinter weißen Taschentüchern hervorholte.
Aber es ging Ihnen eher um die Show, habe ich jetzt den Eindruck.
Naja, das war natürlich, wenn man irgendwo steht auf dem Tisch und eine Predigt vorträgt und so weiter, die Omas und Tanten, die waren beeindruckt, was der Junge so erzählen kann. Ich konnte sehr gut nacherzählen und das können Sie sich ein bisschen wie bei Habe Kerkeling vorstellen, nur katholischer.
Vielleicht sind Sie ja heute sowas Ähnliches wie ein Missionar. Also verfolgen Sie eine Mission mit Ihren Projekten?
Natürlich sind wir von der Universität ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gekommen und haben das ernst genommen. Das ist integraler Bestandteil der Demokratie.
Also eine Botschaft haben Sie schon, eine Mission?
Ja, immer. Ja. Also die Mythen aufklären, die kleinen Lügen, die sich in den Erzählungen über die Geschichte eingeschlichen haben, aufklären durch das Dabeisein. Und das ist jeweils in jedem Film immer ein großer Topos gewesen, der neu und richtig erzählt werden musste.
In der kommenden Woche können wir das neue Projekt von Heinrich Belöhr im Fernsehen sehen. Da geht es dann um Bertolt Brecht. Dazu erfahren wir alles heute bis 12.
HR1, genau meins.
Heinrich Brilleur kommt aus Marl. Er wurde geboren im Jahr 1942, also in der schlimmsten Zeit des Krieges. Eine Kindheit im kaputten Deutschland. Was ist so Ihre intensivste Erinnerung an die Zeit?
An die Kriegszeit, das Ende. Ich war kurzfristig evakuiert. Ich sah die Fallschirmjäger runterkommen und dachte, es waren Pusteblumen. Und habe gesagt, guck mal, die Pusteblumen. Dann die verschrotteten Autos, in denen wir spielten. Wir brauchten ja keine Abenteuerspielplätze. Es lag ja alles rum. Die Trümmer in Recklinghausen, wo ich bei der Großmutter dann war, nachdem ich zuerst noch im Elternhaus war, eine Gaststätte, das Elternhaus, eine schöne Gaststätte.
Ein Hotel.
Ein Hotel, Schwimmbäder, Palmen. Es war die Utopie schlechthin. Und dort war ich 45, als die Engländer kamen, Headquarter, und die haben mich sozusagen in ihr Herz geschlossen. Ich durfte mitfahren im Jeep, bekam Kaugummi, bekam Schokolade. Man klaute Boote am Halterner See. Wir hatten Teiche. Die fuhren mit mir auf dem Teich. Sie sprachen Englisch. Ich musste sehr schnell 10 lernen an Patronen. 1, 2, 3, 21.
Patronen.
Okay. Ich habe an Patronen Englisch zählen gelernt. Okay. Und auch Good Morning, Sir. Die waren einfach großartig. Die saßen am Stammtisch, die im niederen Grade hinten im Kaffeesaal, die Offiziere vorne, und das war großartig. Also das war eine angenehme Zeit, und dann der Absturz in die Bergarbeitersiedlung für die Grundschule, arme Leute, kleinere Leute, Bergarbeiter, ein Haus ohne Bücher, das war nicht so schön, aber die Volksschule war insofern schön, weil ich Glück hatte mit einem Lehrer.
Das heißt, Sie haben so einen Kontrast schon gehabt als Kind.
Absolut.
Also einerseits das Hotel der Eltern mit Luxus für die damalige Zeit.
Ja, ja, ja.
Und dann bei der Oma. Haben Sie die Oma als arm empfunden?
Ich habe das Leben dort als arm empfinden müssen, weil es war arm. Man machte selber Rübenkraut. Ich habe meiner Oma immer gesagt, wenn ich groß bin, bringe ich dir einen Sack Mehl und stelle ihn vor die Tür.
Okay.
Weil so klein waren die Verhältnisse, so arm auch das Essen. Auch die geistige Armut, sehr katholisch, die Kirche bestimmte eigentlich den ganzen Jahresablauf und auch das tägliche Gespräch.
Wo waren Sie denn glücklicher, in welcher der beiden Welten?
Ich konnte mich in beiden bewegen, und das war ein guter Vorteil für mein späteres Leben. Ich konnte mit einfachen Leuten, mit armen Leuten sofort mich verständigen. Ich brauchte keine Schwierigkeiten. Ich saß aber auch am Stammtisch später in der Lohmühle, wo die reichen Leute saßen, die die großen Geschäfte machten. Denn das war ein Zentrum für diese Stadt, mal unser Hotel, da wohnten die Schriftsteller, wenn sie zur Lesung vorbeikamen.
Da ging auch Prominente ein und aus.
Ja, die Schauspieler der Ruhrfestspiele wohnten bei uns, und da passierten natürlich auch tolle Dinge, wenn man sah, wie sie mit einem kleinen Rennwagen vorfuhren, aus Hamburg natürlich, Uli Haupt, und dann sprang er so raus, ohne die Tür aufzumachen, und auch rein. Und eine tolle Filmschauspielerin, die dann mitspielte bei den Ruhrfestspielen, badete oben ohne in unserer Badeanstalt oder sonnte sich. Es war ein Gerede, was man da alles kennenlernte. Jules Brunner wohnte mal bei uns. Wie klein der war, ich habe mich gewundert. Und ich musste aufpassen, dass ich die ganzen Telefonate über unser Büro nach Hollywood oder wohin das ging, gut schaltete.
Schließlich sind Sie dann aufs Internat gegangen, weil Oma überfordert war oder weil Sie aus der Enge raus
Nein,
wollten?
Nein, mein Vater und meine Mutter haben leider diesen Entschluss gefasst, mich wegzugeben und dann noch in dieses Internat. Salem wäre ja noch was gewesen, da wäre man gefördert worden. Es war absolut erbärmlich und klein. Die Lehrer, keine begabten Pädagogen, auch schlimme Typen, die mit Schlüsseln warfen und Ohrfeigen austeilten. Und es herrschte so eine Grunddummheit, auch wieder sehr katholisch. Der Chef war ehemaliger Jesuit. Wir gingen zweimal an einigen Tagen in die Kirche, Dienstag und Donnerstag, sonst jeden Morgen in die Kapelle. Man musste bei den Priestern beichten, die wussten natürlich ungefähr, was man so angestellt hatte. Es waren schreckliche Dinge, die erst in der Oberstufe, als dann so Hallodris von anderen Schulen kamen, die dort rausgeflogen waren, die dann meine Freunde wurden, die brachten James Joyce mit, auch Alkohol, Oscar Peterson, Jazzmusik, die wir dann heimlich auf den Zimmern hörten. Da waren ganz andere Gespräche plötzlich möglich. Das war großartig.
Davon kriegen wir gleich noch einen Eindruck. Sie beschreiben diese Zeit als Gefangenschaft.
Man war dort gefangen. Mit 10 Jahren bin ich dort abgegeben worden, auf einem Dachboden zunächst, mit, weiß ich, 30, 40 kleinen Zellen, Tücher davor, nur ein Bett, ein Waschbecken. Man holte sich das Wasser, Kontinentalklima, kalte Winter, heiße Sommer, keine Heizung und immer das Faustrecht der Prärie herrschte dort. Man war als kleiner, zarter Junge immer in der Bredouille und man musste aufpassen, dass man sich irgendwas aufbaute. Ich habe dann angefangen, einen Hefteverleih aufzumachen. Die waren verboten, Akim und Tarzan. Und habe dann festgestellt, wenn man das für 5 Pfennig verlieh, hatte man sehr schnell 50 Pfennig, konnte 5 neue kaufen. Ich hatte ganze Kisten.
Sie hatten schon als Kind so eine unternehmerische Ader?
Absolut, habe ich das gemerkt. Und damit konnte ich mir dann auch das Wohlwollen von einigen der Fürsten, die so die Faust repräsentierten, kauften. Die wollten auch Hefte haben. Bekamen sie umsonst, wenn sie aufpassen, dass ich nicht einen Tritt in den Arsch bekam bei nächster Gelegenheit.
Also mit Cleverness haben Sie das Faustrecht umgangen?
Ja. Natürlich, man muss aufpassen, dass man überlebt. Ich bin einer der wenigen, die von der Sechster bis zur Oberprima durchgegangen sind und ich hatte vielleicht 200 Klassenkameraden, die kamen und gingen. Die flogen ja auch raus und wurden wieder zurückgenommen von den Eltern. Und ich muss irgendwas gehabt haben, um diesen Laden zu überleben. Es hat mir dann später sehr geholfen.
Heinrich Brilleur über seine Kindheit. Bertolt Brecht ist eine faszinierende Persönlichkeit, gerade auch wegen der vielen Gegensätze. Der überzeugte Kommunist, der gerne dicke Autos fuhr, die fragwürdige Art und Weise, wie er mit den vielen Frauen in seinem Leben umgesprungen ist, als junger Mensch offenbar ziemlich größenwahnsinnig. All das zeigt Heinrich Brilleur in seinem Zweiteiler. Sie beschäftigen sich jetzt schon seit Jahrzehnten mit Brecht. Wie haben Sie ihn für sich persönlich entdeckt?
Das hat sich so in mein Leben hineingeschlichen. Ich bekam mal in der Unterprima von einem guten Freund ein Gedichtband, die Hauspostille geschenkt, da standen Gedichte drin. Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Und wir beteten morgens noch immer das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, auferstanden von Toten. Und das war natürlich was ganz anderes.
Also es war kein Stoff im Internat offenbar.
Nein, Brecht war ein rotes Tuch. Ja. In der Oberprima hieß es ein Schwein. Da gibt es ja jetzt diese 3-Groschen-Oper. Da kann man nicht hineingehen. Also das war ganz... Und natürlich, so begabte Ferkel interessierten uns schon. Da musste man schon mal sehen, auch die auf dem Index stand.
Sie haben dann schon in den 70er Jahren den ersten Film gemacht über Brecht, über seine Jugendzeit. Was fasziniert Sie bis heute an ihm?
Damals war es der große Mann, von dem man nicht viel wusste. Aber die lebten noch, die mit ihm die Jugendzeit verlebt hatten und die Geliebte und die Mutter seines ersten Sohns lebte noch. Ich war in Augsburg, ich habe mir, als ich das feststellte, alles und die mal vorbesprochen hat, sofort ein Team besorgt und ich konnte sie sofort befragen. Natürlich mit dem ganzen Blick auf die große Figur Brecht. Das hat sich natürlich geändert damals, wenn die Paula Bannholzer, der ich das Tagebuch gab, eine Szene vorgelesen hat, ich fahre mit der Bi, so nannte er sie, an den See. Wir nehmen ein Sonnenbad im Kahn, ich lehre ihr das Schwimmen, weil immer der Kopf ins Wasser fällt, sie guckt mich an. Der Lügner, ich konnte doch schwimmen. Das stimmt, habe ich nachher gemerkt, sie sollte Sportlehrerin werden. Aber in dem Moment dachte ich, die hier vielleicht lügt wirklich Brecht. Natürlich habe ich dann auch noch andere Stellen gefunden, wo er lügt im Lauf. Natürlich, er lügt, wenn man so ein Leben führt, muss man ein bisschen lügen können oder sogar sehr oft lügen können. Und das habe ich aber damals nicht gewusst, weil er stand ja ganz auf dem hohen Podest, das Genie. Und ich war froh, dass ich es mir erzählte. Aber ich habe schon ein paar Fragen gehabt, die schon ein bisschen weiter gingen. Ich erinnere mich, dass ich sie dann mal gefragt habe, haben Sie ihn mal weinen sehen? Und da erstaunte sie, denn es gibt diese Fotos von dem harten Brecht mit den Totenköpfen unterm Arm, mit der Lederjacke, Zigarre im Maul, unbesiegbar, unverletzbar. Jetzt weiß ich, darunter war ein ganz empfindliches Herz, ein ängstlicher, scheuer Mann, der sich diese Maske gegeben hat.
Also Brecht hat sich vielen Frauen gegenüber ziemlich mies verhalten. Das muss man aus heutiger Sicht schon sagen.
Ja,
was mich wundert,
würde nicht alle Frauen sagen. Nicht?
Was mich wundert, trotzdem scheinen die meisten sehr positiv über ihn zu reden. Können Sie das erklären?
Das ist es. Er war immer, wenn er solche Beziehungen anfing, sehr vorsichtig, hat sie erst ausspioniert, wer sind sie, kann man sie gebrauchen. Wenn er dann in den Augen der Frau ein
kann
Ja las,
brauchen.
Hat er sie, ja, gebrauchen. Der Gebrauchswert war hoch, nämlich kann er sie in sein Leben einbinden, denn das wollte er. Er wollte sie auch immer produktiv machen und eine menschliche Beziehung haben, die Arbeit und Liebe miteinander vermengt. Und er hat sich überlegt, sein Freund Kass, du wirst Maler, du wirst Bühnenbildner. Hat er auch durchgesetzt. Und die Paula, vielleicht Schauspielerin, er hat mit ihr mal Fotos für einen Stummfilm gemacht und so weiter. Und die Opernsängerin wäre Filmstar geworden, er wollte für sie Rollen schreiben. Und dann kamen die, die ihm wirklich nützlich waren, wie Elisabeth Hauptmann, die die ideale Lektorin war, die ihm die Drei-Groschen-Oper servierte auf dem Tisch. Und mit der hat er ganz eng gearbeitet. Und es gab dann mehrere später. Oft zog er ja durchs Exil mit drei Frauen gleichzeitig. Helly, die Schauspielerin für seine Stücke, war die Mutter. Dann die geliebte Ruth Berlau in Dänemark, die das Geld hatte und das bestimmte Essen bezahlen konnte, ein Auto hatte, mit einem reichen Arzt verheiratet war, aber dann seinetwegen alles kündete und mit ihm durchs Exil zog, also mit drei Frauen. Immer hat er sie versucht reinzuholen ins Leben, ihnen was auch zu geben, aber er wollte natürlich auch die Nähe haben, auch die Hingabe, was nicht unwichtig ist.
Wir haben heute ein anderes Bild von Frauen und vom Umgang mit Frauen, aber ich denke, man muss schon sagen, er hat sie ausgebeutet, oder?
Nein, ausbeuten würden die sofort sagen, das ist es nicht, noch Regine Lutz sagt das zu mir, nein, nein, das nicht. Er hat mir sehr viel gegeben und wer das ausnutzen konnte, konnte sehr viel gewinnen in seiner Gegenwart. Mhm. Weil seine Art zu denken, dieses befreiende Denken, das dialektische Denken, das überraschende Denken und die Art zum Theater zu spielen, die hat diese Regine Lutz, die als 17-, 18-Jährige zu ihm kam, zu einer Schauspielerin gemacht. Denn das, was er verlangte und machte, es waren Zumutungen. Mhm. Zumutungen. Schlecht behandelt ist eine andere Sache. Zumutungen, und das kann man heute so sehen, dass er unten, wo er wohnte, Helene Weigel wohnte über ihm, eine Geliebte empfing. Sie wusste genau, was da unten passierte.
Und sie hat es geduldet.
Und diese musste sie duldend leiden. Nachher, als er tot war, hat sie ein bisschen aufgeräumt.
In der aktuellen MeToo-Debatte hätte Brecht ein Problem bekommen.
Absolut. Natürlich von heute mit dieser Brille das patriarchalische System, die Eifersucht, die Frauen, mal bildlich gesprochen, mussten zu Hause sitzen und warten. Und er konnte durch die Stadt gehen und überall anklopfen. Er wollte die Menschen auch besitzen, an sich binden.
Heinrich Brilleur über Bertolt Brecht.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Regisseur Heinrich Brilleur. Wir haben gerade schon über Ihre Zeit im Internat gesprochen. Und nun kommen wir zu etwas, was Ihnen die Hoffnung gegeben hat. Sie haben es gerade erwähnt, die Musik. Genauer gesagt, die Negermusik, wie damals gesagt wurde, oder?
So hieß es. Heute weiß man, das war Blue Note, diese vom Leiden der Farbigen getragene Musik. Und da kamen Oscar Peterson, Kay Winding, J.J. Johnson, Modern Jazz Quartett über meine Freunde in die Obersekunda unter Prima Rhein und auch Sidney Bechet mit Summertime. Was so fröhlich der Herr singt und mich total getroffen hat, dass wenn das Leben schön ist, Summertime, when the living is easy, das Korn wächst, die Fische springen. Aber warum bist du traurig? Da war das ganze Leid und die Erfahrung der Farbigen drin enthalten. Und neben diesem Moll, der mich sofort ergriffen hat, weil ich war auch voller Trauer und voller Zorn auch, dass ich abgegeben war und dass ich in so einer Klitsche in den Sumpf geraten war. Und dann aber die Lebendigkeit dieser Blue Note, wenn sie dann loslegten und spielten und dieser Optimismus, der dann auch in der Musik war, das Schnelle, das Überraschende, das hat uns wirklich weggezogen aus diesem deutschen Schlagermüll, der lachende Vagabund oder was wir alles hören mussten.
Und hatten Sie dann Vinylschallplatten oder hat jemand Tonbänder gebracht?
Vinylschallplatten. Ich hatte übrigens ein Tonband von meinem Vater geerbt. Und damit machten wir Hörspiele manchmal und da habe ich schon so ein bisschen rumprobiert und konnte auch sowas aufzeigen. Nein, wir haben dann Schallplatten nachts gehört.
Die Hermann Fahrweg heimlich gehört.
Wenn das Licht ausfing, etwas später. Oder dann, als wir später in Häuser ausquartiert waren, waren wir ein bisschen selbstständig. Es sei denn, es kam die Kontrolle abends durch. Da konnten wir schon mal laut aufdrehen und eine heimlich geschmuggelte Flasche Königpilsner dazu zischen. Und dann war das Leben very easy, Summertime.
Dann denkt man an diese Zeit jetzt zurück mit Summertime von Sidney Bechet für Heinrich Brüller. Das sogenannte Doku-Drama ist ein ganz besonderes Fernsehformat. Entwickelt hat es Heinrich Brüller schon vor über 30 Jahren, gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Regisseur Horst Königstein. Inzwischen gibt es viele Nachahmer, aber ich muss sagen, hier sitzt das Original. Was sind das für Stoffe, wo Sie so sagen, das schreit nach einem Doku-Drama?
Mein Freund Königstein sagte damals immer, du bist der Ethnologe der Bundesrepublik. Du gehst zu den einzelnen Stämmen, zu den Kommunisten, den Katholiken, den Nazis, den Sozialdemokraten, den Gewerkschaftlern. Über all die habe ich Filme gemacht. Und zwar versuchte ich immer, mit dem Thema einen dieser Mythen zu treffen, die aber nicht wirklich erzählt wurden. Zum Beispiel war eines der ersten Filme war Das Beil von Wandsbek. Da haben wir dieses Stück von Arnold Zweig, das ein Roman wurde, der erzählte, dass ein Metzger 4 Kommunisten mit dem Handbeil köpfen müsste, weil sonst Hitler die Stadt nicht besuchen würde. Wenn die noch leben, die sind verurteilt worden nach dem Blutsonntag, nach einem Aufstand. Und ich bin mit dem Roman durch die Stadt gegangen mit der Kamera und siehe an, es stimmte sehr viel, was der deutsche Dichter Arnold Zweig im fernen Haifa im Exil aufgeschrieben hatte. Später fanden wir raus, er hatte Artikel gelesen und der Polizeipräsident wohnte auch dort bei der Gelegenheit. So konnte der Berliner mit dem Stadtplan eine Hamburg-Geschichte erzählen. Und diese Geschichte hat es gegeben, dass Göring angeordnet hatte, dass die mit dem Handbeil geköpft wurden. Wir haben die Guillotine gefunden. Und so eine Mischung aus Spiel und Dokumentation. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe. Es ging um das Köpfen der Henker mit Maske. Roland Schäfer holte aus und schlug runter und wir hatten nichts. Wir hatten keinen Kopf, wir hatten kein Geld, kein Blut. Ich wusste genau, was los war. Ja. Aber ich fand im Dokument die Verlobte von dem 18-jährigen Tesch, der geköpft wurde. Und die weinte, als sie sich erinnerte. Und da habe ich das Weinen genommen, er holt aus und sie weint. Und da haben wir gemerkt, in dem Moment, wo ich es geschnitten habe, das ist ja großartig. Das ist ja viel besser, als jetzt einen blutigen Kopf in die Rinne fallen lassen. Weil nämlich durch den Zusammenprall von Dokumentation und Spiel etwas Drittes, Neues geschieht im Kopf der Zuschauer, was sonst auf beiden Spuren nicht zu haben ist.
Also Sie prägen schon, aber mit dieser Arbeit schon auch das Geschichtsbild einer ganzen Generation, oder?
Ja, die RAF war am nächsten Tag anders angesehen in Deutschland. Bader war das Arschloch und Schmidt war eigentlich in Ordnung. Der hat es richtig gemacht. Und das können Fernsehspiele machen.
Also ich weiß nicht, wie viele Deutsche zum Beispiel sich die Mühe gemacht haben, eine Biografie über Thomas Mann zu lesen. Habe ich ehrlich gesagt auch nie getan. Ich habe mal die Buddenbrox gelesen, aber eine Biografie über Mann habe ich nicht gelesen. Aber ich habe natürlich diesen Film gesehen. Das heißt, das Bild von Thomas Mann, damit haben Sie Millionen erreicht mit diesem Mann-Film. Und dadurch haben Sie das Bild von Mann sehr geprägt.
Und verändert.
Verändert.
Der
Was haben Fremde, Sie verändert?
Der nicht so geliebte Thomas Mann ist damit nach Hause gekommen, in der Figur von Armin Müller-Stahl. Ein nationales Ereignis, sagte Marcel Reich-Ranitzky, der das zu schätzen wusste. Und im Übrigen habe ich 100.000 Biografien verkauft bei Fischer. Und Fischer sagt mir, seit Ihren Filmen, einmaliges Ereignis in der Verlagsgeschichte, verkaufen wir 30% Bücher mehr, weil wir ganz neue, junge Leserschichten erreicht haben. Das Fernsehen kann also zum Lesen führen.
Fragen Sie sich manchmal beim Schnitt selber, was würde wohl der Protagonist dazu sagen?
Im Schneideraum ist die Stunde der Wahrheit. Da treffen die Geschichten aufeinander. Und da muss man überlegen, wie man das schneidet. Die sind ja tot. Und ich kann mir natürlich etwas erlauben. Aber ich habe auch manchmal natürlich Filme gemacht, wo zum Teil die Leute noch lebten. Kollege Otte, die Koop-Affäre oder Barschel oder Engholm. Das waren schon Sachen, wo man wusste, dass man in ein Leben hineinsendet. Und man muss Gründe dafür haben. Oder Speer und Er, die Kinder, die plötzlich vor der Kamera lernen, dass ihr Vater ein Verbrecher ist. Mhm. Ich erinnere mich Hilde Schramm, die ja auch von den jüdischen Mitbürgern Preise bekommen hat, die sehr an ihrem Vater hing und nicht glauben wollte, dass er einer der großen Verbrecher war. Denn er hat sie hineingezogen mit Briefen von den schlimmen Dingen, habe ich nichts gewusst und so weiter. Hörte dann auf an einer Stelle, als wir an einem Grundstück waren und ihr sagte, ihr Vater hat ihren Arisierungsgewinn gemacht. Die war perplex. Und ich habe ihr dann später so erklärt, dass ich eigentlich zwei Loyalitäten in der Sekunde habe. Ich mache den Film und beschütze auch meine Gesprächspartner, aber andererseits habe ich die Loyalität der Opfer, der Millionen Opfer von ihrem Vater. Und die muss ich auch in dem Augenblick vertreten und musste auch zeigen, wie ahnungslos noch eine sehr brillante, promovierte Tochter von Albert Speer ist, die nicht diese Materialien bisher anschauen konnte.
Heinrich Brilleur über das Dokudrama. Der HR1 Talk. Und jetzt wollen wir uns erinnern an die Jugend von Heinrich Brilleur, vor allem an die Studienzeit in Hamburg. Und dabei hilft uns jetzt ein alter Freund von Ihnen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Guten Tag, Heinrich.
Oh, das ist der Uli.
Ja, sofort erkannt.
Also ich habe meine Stimme versucht zu verstellen, aber das ist mir nicht gelungen. Du erkennst mich.
Du bist einmalig mit deiner Phonetik.
Ulrich Bubrowski am Telefon, alter Studienkumpel. Sie saßen in Hamburg oft nebeneinander im Hörsaal. War da Heinrich ein strebsamer Student damals?
Schwierig zu sagen. Er war auf jeden Fall ein interessierter Student, auch wenn er viele Sachen, also er war kein Bürokrat, er ist nicht unbedingt pünktlich zur Vorlesung gekommen, er hat nicht pünktlich seine Schularbeiten gemacht, aber er hat darüber hinaus also sich eingegraben in alle möglichen Themen, die Anlagen, und das fing schon nach der Vorlesung an. Wir haben ja wirklich jahrelang dieselben Vorlesungen besucht, nebeneinander gesessen und nach der Vorlesung zum Teil 1-2 Stunden diskutiert über den Inhalt. Also
geben Sie mal ein Beispiel, was waren so typische Themen damals, über die man diskutiert hat?
Ja, es waren solche Sachen wie zum Beispiel, also völlig unpolitisch, aber ein Professor Herbert Singer über einen barocken Roman, den kein Mensch eigentlich heute kennt, gelesen hat, trotzdem...
Die asiatische Banise.
Ja, zum Beispiel, ja, mit babylonisch-sodomitischen Festen, die da gefeiert wurden. Aha. Und wir konnten uns begeistern dafür und haben uns die Bälle zugespielt und differenziert und so weiter. Und das hat dann auch Spaß gemacht, Sachen außer der Reihe zu lesen. Wir haben ja beide, wenn man so will, ewig studiert, aber wir haben nicht rumgegammelt, sondern wir haben wirklich uns reingehängt und in alles Mögliche, was mit unseren Fächern zu tun hatte oder auch nicht. Und das war, ich bedauere, keine einzige Stunde und keinen Tag, den ich studiert habe.
Ja, es ist, ich habe sehr viel aus der Zeit mitgenommen. Ich bin ja noch nebenbei bei Peimann am Studententheater gewesen, wo wir auch das noch gemacht haben. Wir waren abends im Filmclub. Das war wunderbar.
Das war schon auch eine ganz wichtige Grundlage für Ihre spätere Arbeit.
Absolut.
Und das wurde ja natürlich noch vertieft. Wir sind ja zusammen ungefähr 7-8 Wochen im VW Käfer kreuz und quer durch die USA gefahren. Ja. Und da sitzt man eben 10 Stunden im Auto und wir haben uns die Körper heiß diskutiert. Ja. Auch über solche Themen, obwohl in Amerika über amerikanische Erlebnisse auch, aber auch über diese ganzen literarisch-künstlerischen, soziologischen, politischen Sachen, die wir immer im Kopf und im Herzen hatten.
Sie reisen im VW Käfer durch die USA und diskutieren über Philosophie.
Mit einem Zwei-Mann-Zelt zum Teil, am Wegesrand. Ja. Die haben gelacht, die Amerikaner. Was ist das denn?
Als der Bär uns begrüßte.
Ja, im Yellowstone waren wir spät angekommen, Labor Day, die Leute waren schon weg und die Bären waren los und wir mussten vom Auto in so eine Cabin-Lock kommen, Zelt hatten wir schon abgebaut und da saß der Bär vor der Tür. Die waren gefährlich, da musste man schauen, wie man den von der Tür weglockte.
Da konnte man auch nicht viel diskutieren dann mehr, oder? Was haben Sie gemacht?
Na, wir haben ihn so ein bisschen angestupst und als er dann mal sich wegbewegte zu einer Mülltonne, ist Uli als erster ins Haus, hat dann die Tür aufgehalten, dann bin ich hinterhergekommen, denn die sind schnell, die Bären.
Ulrich Brugowski, wie oft sehen Sie sich eigentlich heutzutage noch?
Ja, wir sehen uns immer wieder, wenn der gute Heinrich in Hamburg ist. Ja. Und das ist immer wieder schön, obwohl wir waren ja ewig, also vor langer Zeit, jeden Tag zusammen. Und dann aus bestimmten Gründen hat er seinen Kram in Köln gemacht, ich mal in Hamburg. Und dann sind wir auf wirklich mysteriöse Weise wieder zusammengekommen. So muss ich schon sagen, ich habe eines Abends von unseren Amerika-Abenteuern berichtet und endete den Bericht hier unter Freunden. Sag, Mensch, schade, dass eigentlich der Kontakt so abgebrochen ist oder so weggeplätschert ist. Und am nächsten Tag finde ich von Heinrich eine Mail bei mir vor. Also wirklich sowas wie Telepathie. Ich habe sowas nicht erlebt. So, und jetzt sehen wir uns mäßig, aber regelmäßig. immer wenn er in Hamburg ist, ist er so nett und sagt Bescheid. Und dann klinken wir uns sofort wieder in Gespräche ein, so als hätten wir uns am letzten Tag das letzte Mal gesehen.
Ja, das habe ich gemerkt. Sie haben sich immer noch viel zu sagen. Herzlichen Dank, Herr Bobrowski, dass Sie mitgemacht haben und von Ihrer Studienzeit erzählt haben.
Gerne.
Ich denke, die Bachelorstudenten des 21. Jahrhunderts sind gerade erblasst vor Neid, von dieser Freiheit, die sie damals hatten.
Hatten wir.
Ja.
Ciao.
Okay, alles gut nach Köln. Tschüss.
Tschüss. Der HR1 Talk mit Heinrich Brilleur. Jetzt gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Heinrich Brilleur ist unser Gast heute. Wir sind beim Zählen kaum noch nachgekommen. Helfen Sie mir, wie viele Grimme-Preise sind es jetzt bis heute?
Ich glaube 7.
7. Selbst Wikipedia hat kapituliert, da hieß es etliche Preise. Bei 6 haben wir aufgehört zu zählen. Also der anspruchsvollste deutsche Fernsehpreis. Brecht könnte der nächste heiße Kandidat sein. Bekommt man vielleicht als Maler einen kleinen Rabatt dort?
Hieß es damals gerne. Es war aber so, dass die Jury auch meine Generation war und die wollte neue Filme sehen im Fernsehen. Und wir waren eine Generation, die diese neuen Filme machte im Fernsehen. Und das haben sie unterstützt. Mhm. Und das war, jetzt kenne ich keinen mehr in der Jury. Das waren ja früher auch bedeutende Personen, die da saßen.
Ja, das Grimme-Institut sitzt in Ihrer alten Heimatstadt. Kommen Sie da nur noch hin, wenn Sie den nächsten Preis abholen müssen? Oder gibt es noch private Kontakte?
Mein jüngster Bruder lebt dort noch. Der ist Gymnasiallehrer gewesen, ist jetzt in Rente und hilft türkischen Jungs beim Englisch oder Französisch, er war Französischlehrer und in der Mathematik.
Bevor er den nächsten Preis bekommt, füllt Heinrich Brilleur jetzt erstmal bei uns in HR1 Fragebogen aus. Der kommt als nächstes.
Aha.
Heinrich Brilleur beschäftigt sich intensiv mit jeder Person, deren Leben er verfilmt. Dabei sind doch bestimmt auch solche Fragebögen hilfreich, wie dieser hier. Aber jetzt füllt Heinrich Brilleur den HR1 Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Grimme-Preisträger ist,
weiterarbeiten zu können, in diesem Medium Filme machen zu können, zu den Leuten zu senden, sie in ein Gespräch zu ziehen, ein unglaubliches Privileg.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Na, 2 Euro.
Meine schönste Reise war?
Vielleicht damals mit Uli durch Amerika, ohne Grenzen, mit dem VW Käfer, Fenster auf, Klimaanlage gab es nicht. Radio brauchten wir nicht, wir haben geredet, hatten eine Spalterflagge im Süden vor uns. Das war, diesen Kontinent zu durchfahren, jeden Tag 400 Kilometer mit einem Freund, es war grandios.
Stolz bin ich darauf.
Dieses Werk, dem Fernsehen abgerungen zu haben, mir abgerungen zu haben, mit diesen Filmen, die alle Bestand haben heute noch, die unsere Geschichte erzählen, deutsche Geschichte, das Narrativ auch oft verändert zu haben in Richtung Aufklärung, da bin ich sehr, sehr stolz.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass ich mehr hätte zu Hause sein müssen. Und ich bin ihnen dankbar, dass sie so viel gemacht haben aus ihrem Leben. Mein Sohn Pilot, Pilotenausbilder, Ingenieur, hat gerade einen Preis bekommen für ein tolles System, das er gemeinsam mit Eurocontrol entwickelt hat, wo man mit dem Handy seine Flüge als Pilot buchen kann. Wenn man also gut, meine Tochter ist Professorin für Gentechnik in Hamburg. Ich finde toll, dass sie auch ohne große Hilfe von mir sich so im Leben durchgesetzt haben. Und ich habe große Freude gehabt, als sie alle bei der Premiere von Brecht, als der Bundespräsident neben mir saß, auch im Saal waren und in Berlin waren und ich sie alle mal wieder einmal zusammen hatte, denn mein Sohn lebt in England.
Mein Lieblingsessen?
Linsensuppe?
Ein einfaches Essen, hätte ich jetzt auch getippt.
Linsensuppe?
Jetzt kommt was Einfaches, das sagte ich mir, genau.
Großartig.
Ich hasse es, wenn
Leute zu spät kommen und wenn sie dumme Sachen sehen. Dummheit hasse ich, also das kann ich nicht ertragen.
Glück bedeutet für mich?
Wenn alles leicht ist. Zum Beispiel in dem Moment, wenn wir alles geprobt haben, die Schauspieler sind im Set, ich sitze mit meinem Kameramann vor dem großen Monitor, ich sage bitte, und dann spielen sie sich hinein, als ob wir alle nicht da sind und alles stimmt und klingt. Auch wenn ich schöne Sätze geschrieben habe und ich sehe, das stimmt jetzt, die Szene stimmt. Aber auch wenn es im Leben so ist, dass es leicht ist einmal, dass alles da ist, dass alle Last von einem abfällt, dass man es geschafft hat, und ein großes Team klatscht, weil wir vielleicht die letzte Szene gedreht haben. Das sind Momente, wo das Leben leichter wird, wo man ein bisschen über dem Erdboden ist und wo man auch dankbar ist, dass man seine Zeit gut genutzt hat. Das ist ja ein Privileg und ein Glück. Ich würde es auch umsonst machen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass One Man, One Vote Und da sind viele Dummköpfe dabei oder viele wissen es auch nicht besser. Und sie müssen über alles mitentscheiden und wissen oft nicht. Wir sehen beim Brexit, wie sie betrogen werden konnten im Mutterland der Demokratie und jetzt festgefahren sind. Die Zyniker fahren gegen die Wand, wenn es drauf ankommt. Und das wird ihnen, ich weiß es, mein Sohn ruft mich immer an, was dort für Sachen gesagt werden. Der lebt ja in England und er muss dann sehen, wie seine Firma da weiterläuft. Also diese Betrugsmöglichkeiten, aber sie ist von allen schlechten noch die beste Regierungsform.
Bereut habe ich?
Meine Fehler, die ich jetzt nicht aufzählen kann und will. Fehlentscheidungen.
Der Glaube.
Den Glauben habe ich transformieren müssen, säkularisieren müssen. Das ganze himmlische Geflügel wurde abgeschafft. Und der Glaube an die Menschen trat an die Stelle. Die Hoffnung, dass dieser meandrierende Strom, der manchmal zurückgeht in die Barbarei des Faschismus, doch letztlich nach vorne gehen könnte. Diese Hoffnung, dass die Menschen, da sind wir bei Brecht, die Vernunft benutzen.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Heinrich Brilleur. Herzlichen Dank. Das Dokudrama Brecht hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale. Sogar der Bundespräsident war anwesend. Eine besondere Ehre für Heinrich Brilleur. Ist das ungewöhnlich für Sie, wenn ein Film, der eigentlich fürs Fernsehen gedacht ist, wenn Sie den mit vielen anderen Leuten im Kino sehen?
Ja, natürlich. Das ist eine Auszeichnung gewesen. Dieter Kostlik bin ich sehr dankbar. Er hat gesehen, das ist ein interessanter Film. Den können wir vorführen vor dem internationalen Publikum. Dann hatten wir diesen großen Raum, glaube ich, 1300 Leute in der Ehrenreihe. Der Bundespräsident und seine Frau, der Bürgermeister, die Intendanten, Programmdirektoren zum Teil, links die Kultusministerin Grütters neben mir. Und mit denen jetzt zusammen diesen Film zu sehen und auch den Applaus nachher zu haben, auch die guten Worte des Präsidenten, der sehr viel verstanden hat von dem Film und sehr gelacht hat. Der hat ihn, glaube ich, genossen, ja, auch seine Frau.
Am Freitag läuft Brecht auf Arte, eine Woche später dann im Ersten zur Hauptsendezeit. Das ist ja schon gewagt, denn dann ist der Quotendruck am höchsten.
Ja, was war es, dass man mir diesen Brecht-Tag angeboten hatte? Ich hätte natürlich Mittwoch und Donnerstag gerne gehabt und um 7:45 am Donnerstag Klausner auftreten lassen, nicht um 10 Uhr. Wir werden sehen, was um 10 mit den Quoten ist.
Dagegen also weil beide Teile hintereinander weglaufen.
Ja, weil beide Teile laufen hintereinander weg. Es ist natürlich auch für die ARD, kritisch gesprochen, eine Art Schadensbegrenzung. Alles an einem Tag.
Wenn Sie vermuten, was fort ist, ist fort, ja.
Kann ich noch einen zweiten Tag versauen. Aber es ist auch eine Auszeichnung. Okay. Und wenn die Trailer kommen, bin ich dankbar, dass wir dann auf diesen einen Tag die Zuschauer konzentrieren.
Der erste Teil ist sehr kurzweilig. Tom Schilling spielt den jungen Lebemann Brecht. Im zweiten geht es dann halt mehr um sein Werk. Man sieht ganz viele Szenen auf der Probebühne. Burkhard Klausner spielt den kranken Brecht, auch brillant. Ich habe mich am Schluss nach dem zweiten Teil gefragt, welches Bild hätten wir eigentlich heute von Brecht, wenn er nicht so früh gestorben wäre? Haben Sie sich das auch mal gefragt?
Ja, ich habe mich gefragt, was hätte er 4 Wochen nach seinem Tod gesagt, wenn die Übermacht der Sowjetimperialisten in Ungarn eingefallen
genau.
wäre. Hätte er nochmal gekuscht, genau. hätte er nochmal einen Kompromiss gefunden, denn sein Theater war jetzt oben an und er hatte den Stalinpreis. Er war jetzt unverwundbar und er hatte seine Konten in der Schweiz, die Rechte lagen in Frankfurt am Main. Und er hat den österreichischen Pass. Er wäre nicht so schnell abzugreifen gewesen.
Also das müssen wir ein bisschen erklären. Brecht hat ziemlich rumgeeiert im DDR-Regime, um sein Theater nicht zu gefährden. Er hat den 17. Juni noch erlebt, aber eben nicht den Prager Frühling, nicht den Mauerbau. Also wäre er in die Opposition gegangen oder hätte er sich noch weiter angepasst und wir hätten heute vielleicht ein ganz negatives Bild von ihm?
Dieses Leben unter einer Parteidiktatur, ein Rollenvorbild, viele sind auch seinetwegen da geblieben. Das wusste er. Und wir zeigen ja, dass er wissend oder nicht im Galilei diese Haltung auch diskutiert. Galilei hat sich aus Angst vor der Folter gebeugt und das sind die Hände beschmutzt, aber besser beschmutzt als leer. Er hat den Menschen auch was gegeben. Er hat ja heimlich die Diskursi weitergeschrieben. Brecht hat den Menschen auch was gegeben. Er hat diese neue Art Theater zu spielen an diesem Ensemble in der DDR, wo das hochfinanziert wurde, entwickeln können. Er hätte es nirgendwo anders entwickeln können. Nicht in der Bundesrepublik, nicht in der Schweiz, auch nicht in Oberitalien, wo er vielleicht Sommerferien hätte machen können nach dem Kladradatsch in der DDR. Also das ist sehr, sehr schwierig, das heute ihm zuzumuten. Lass dich doch foltern, geh doch ins Gefängnis. Oder warum hast du Angst vor Sibirien?
Können wir vielleicht sagen,
Schüler landeten, die landeten ja dort in den Folterkammern oder so oder in Sibirien. Das wusste er auch zum Teil. Das wäre wohlfeil. Aber andererseits, man muss es auch zeigen können, damit diese Figur von ihrem Denkmal runterkommt, ein Mensch wird und wir ihn besser diskutieren können. Wir haben so viele Schulen, da steht draußen Brecht-Gymnasien dran. Ich glaube, die kennen den gar nicht. Sie werden ihn jetzt kennenlernen.
Für alle, die sich intensiver mit Brecht befassen wollen, erscheint jetzt auch ein Buch von Ihnen mit sehr vielen Fotos von den Dreharbeiten. Was erfährt man da, was man im Film nicht erfährt?
Das ist ein Roman. Ich konnte viel weitergehen. Ich konnte jetzt die Figuren mir sehr nah ranholen. Es ist eine Montage auch von Dokumentation und Spielszenen. Also die Spielszenen sind die erzählten Momente. Und jeder, der das bisher gelesen hat, sagt, ich konnte nicht aufhören, ich musste weiterlesen. So nah bin ich an den Brecht herangetreten in meiner Erzählung. Das war für mich was Neues, habe ich so noch nicht gemacht, hat mir große Freude gemacht.
Jetzt verschenken wir 3 handsignierte Exemplare des Buches Brecht, Roman seines Lebens von Heinrich Brilleur. Rufen Sie uns jetzt an 0800 155 4x1 und beantworten Sie folgende kleine Quizfrage. Welchen Berufswunsch hatte Heinrich Brilleur als Kind einmal? Wenn Sie das wissen, dann haben Sie eine Chance auf eines der Bücher oder Sie bewerben sich bei uns im Internet auf hr1.de.
hr1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Heinrich Brilleur. Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch und der stammt, wie sollte es anders sein, aus einem Ihrer Dokudramen, Die Manns, ein Jahrhundertroman. Warum haben Sie sich genau das jetzt ausgesucht?
Was uns sehr fasziniert hat, war die Filmmusik von Ennio Morricone.
Spiel mir das Lied vom Tod.
Spiel mir das Lied vom Tod. Also Musik von Bach genommen, diese Glockenschläge oder Ave Maria. Und jetzt laufen dort schmutzige Cowboys auf wüsten Pferden herum, knallen sich ab. Und dazu diese Musik von Ennio Morricone. Es hat uns fasziniert, wie der das macht. Und mein Musiker Hansi Ström, mit dem ich von Anfang an schon seit geschlossener Gesellschaft die Filmmusiken gemacht habe, zusammen, sehr enge Zusammenarbeit, nicht Auftragsarbeit, wo das so draufgeschüttet wird, wenn der Film fertig ist, sondern Motive entwickeln, immer dabei sein. Der ist auch davon fasziniert gewesen. Und diese Musik, die, mit denen wir die Manns eingeführt haben, ist von davon mitbestimmt. Der klare Glockenklang, die Uhrzeit, Thomas Mann sammelt sich jeden Morgen zur bestimmten Zeit, macht seine 2-3 Stunden und die eine Seite, unser täglich Blatt gibt uns heute, sagt er, schreibt er fertig. Und dazu dann als Echo das Fröhlichere, dass die Tochter Elisabeth, die mit mir durch die Räume geht, bis hin zum Kissenspiel, das sie uns erzählt, wo schon Spiel und Doku ineinander übergehen, wenn sie durch den Raum geht, wo die Musik dann freundlicher wird. Eine Musik, die dann das Freundliche und das Tragische und das Traurige, was alles in dieser Familie vorkommt und von ihr auch erzählt und begleitet wird, zusammenfasst.
Jetzt hören wir es vielleicht ein bisschen anders. Also wir hören aus Die Manns, ein Jahrhundertroman, das Hauptmotiv für Heinrich Brilleur. Heinrich Brilleur hat Fernsehgeschichte geschrieben, keine Frage. Da sammeln sich natürlich über die Jahrzehnte Unmengen an nicht veröffentlichtem Material an. Zum Beispiel das Rohmaterial der vielen, vielen Interviews. Vieles davon zeitgeschichtlich bedeutend. Und er hat Teile davon inzwischen abgegeben an die Deutsche Kinemathek in Berlin. Die stellt es auch nach und nach ins Internet. Was findet man da so?
Naja, wenn ich 70 Stunden Interview mache, ist das abgeschrieben und auf Tonband da. Und es sind ja, wenn Sie 77 nehmen, die erste Geliebte von Brecht, Mutter seines ersten Sohnes Frank, der dann in der Hitler-Uniform von Moskau von Partisanen umgebracht wird. Das sind alles einmalige Dokumente, auch mit der Familie Mann. Und nur weniges konnte in den Filmen gezeigt werden. Das ist ja Forschungsarbeit, anders als die Historiker und die Literaturwissenschaftler, weil ich andere Fragen stelle, weil ich vieles verstehen will. Und auch bei Brecht sind es jetzt sicher 50 Stunden, die sind jetzt fast alle nicht mehr unter uns, die ich gefunden und befragt habe.
Also das ist dann für Wissenschaftler, die daran arbeiten oder für einen normalen Laien, der einfach mal gucken will.
Natürlich, weil es sind ja Erzählungen. Wie war das mit Brecht? Wie haben Sie ihn erlebt? Es wäre doch wunderbar, wenn man von Eckermann Interviews hätte, wie Goethe so war im Alltag. Hat er wirklich den Wilhelm Meister so auf- und abgehend frei diktiert? Hatte er diese verschachtelten Sätze im Kopf, über die wir uns heute beugen und stundenlang brauchen, um die Symbole, Motive wiederzufinden? Wie er die Verben setzt, konnte er das? Ja, das wäre interessant. Und auch natürlich mit Frau von Stein und der Herzogin Anna Amalia, hat er nicht doch vielleicht ein Verhältnis gehabt? Was hat man so geredet in Weimar? Ich hätte die gerne alle gefragt.
Einiges Material soll erst nach ihrem Tode veröffentlicht werden. Das macht uns natürlich besonders neugierig. Was ist denn das? Worum geht's denn da?
Naja, die ganze Korrespondenz zum Beispiel mit den Mächtigen, das Hin und Her. Ich musste ja, habe ich ja gesagt, auch abbringen. Aber ich bin immer von den Intendanten, Programmdirektoren, auch Pleitgen, auch geschützt gewesen. Das war ein Intendantenwort. Wenn der sagte, das machen wir, wurde das gemacht. Aber es gab so viele Diskussionen. Kannst du nicht am Anfang etwas machen jetzt? Gleich die Drei-Groschen-Oper, dass die Leute nicht abschalten. Die schalten doch ab. Aber ich kann doch nicht die Drei-Groschen-Oper am Anfang des Films zeigen, wenn Brecht aus dem Nichts eine Minute später sagt, ich komme gleich nach Goethe. Und das ist ein bisschen hochgestapelt. Aber er wusste auch, dass er vielleicht scheitern könnte. Das war ein bisschen zweideutig, aber sie haben es ihm geglaubt, weil er so auftrat. Also das sind alles schöne, spannende Materialien, auch über Albert Speer mit den Kindern oder den Zeitgenossen. Die Coop oder Barschel und Engholm, die Affäre ist da wirklich dokumentiert. Und wenn später einmal jemand darüber nochmal was machen will und auf eine andere Weise, kann er es dort finden. Und das gebe ich nach und nach natürlich frei. Ich gebe es den Leuten zurück, die es bezahlt haben. Unsere Zuschauer waren es.
Ein FAZ-Kollege hat einen langen Artikel geschrieben und der behauptet dann, es wären nur positive Rezensionen zu finden und die Verrisse wären alle nicht hochgeladen. Stimmt das?
Ach, vollkommener Quatsch.
Ja.
Nein, nein, also das wusste ich gar nicht. Es gibt da einen ganz blöden Text sogar. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir gerade von der FAZ, von Schirmacher eben, und von Marcel Reich-Ranicki außerordentlich positive Beispiele gekriegt. Es gibt natürlich in jeder Redaktion jemanden, der möchte mir mal vielleicht ein Bein stellen oder sowas. Also gerade die FAZ, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber da habe ich einen Schutzengel auch gehabt. Den habe ich jetzt nicht mehr.
Also das Archiv ist nicht dazu da, ein eigenes Denkmal schon zu bauen?
Nein, die sind ja auch frei, was sie sammeln. Also die müssen ja nicht meine... Ich kriege ja solche Hefte, wo alles drinsteht, die gebe ich einfach weiter.
Heinrich Belloeur über sein öffentliches Archiv bei der Deutschen Kinemathek. Den Link dazu, wenn Sie mal drin stöbern wollen, den Link dazu finden Sie bei uns im Netz auf hr1.de. Schauen wir nach vorne. Heinrich Brilleur ist in einem Alter, in dem die meisten ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Er aber arbeitet unermüdlich weiter. Gehen Ihnen die Themen nie aus?
Nein, die Zeit bringt ja auch neue Themen. Je älter man wird, hat man auch andere Blicke auf die Themen. Ich hätte natürlich noch Themen, aber die Frage ist immer, bin ich noch erwünscht? Das muss man sehen. Das hängt vielleicht von den Quoten ab, vom Echo ab. Darum ist es wichtig gewesen, in Berlin zu sein. Und die Führungsmannschaft des WDR stand auf dem roten Teppich. Und der Bundespräsident hat gezeigt, dass er das wichtig und gut findet. Also das ist wichtig, dass man noch weiter, aber das weiß ich nicht. Das kommt in dem Moment raus, wo ich, jetzt mache ich erstmal eine richtige Pause in meinem Leben. Ein halbes Jahr gar nichts, nur nachdenken, keine Verträge, nichts. Es kommt in dem Moment raus, wenn man anklopft und sagt, ich hätte da ein Thema. Und dann ist der Moment der Wahrheit, ob man noch erwünscht ist.
Die Pause haben Sie sich verdient. Sie haben gerade eine Lungenentzündung überstanden. Ja. Vielen Dank, dass Sie dieses lange Interview geben.
Ja.
Aber haben Sie schon eine Idee, was als nächstes kommen sollte?
Ja, sogar zwei. Und ich changiere hin und her und ich werde schöne lange Sommerferien machen in einem schön gemieteten Haus auf Mallorca und dort hin und her spekulieren und lesen, ein paar Aufzeichnungen machen, vielleicht ein paar Szenen probieren und dann den ganzen Herbst weiter darüber nachdenken. Und wenn ich ein Thema dann entschieden habe, dass ich das machen will, weil das vielleicht das auch Beste ist, das auch vielleicht finanziert wird, dann würde ich das vorschlagen, mit einem Produzenten zu einem Sender gehen.
Also Thomas Mann ist abgearbeitet, Bertolt Brecht ist abgearbeitet. Wer fehlt denn jetzt noch? Mir würde einfallen Kafka.
Kafka habe ich mir schon in Prag angesehen, aber als ich zurückkam von den Dreharbeiten in Prag, hieß es, der ist schon vergeben, das wird gerade gemacht.
Ach, das ist schon weg. Okay. Krass vielleicht?
Nee.
Oder ist er Ihnen so jung?
Nee. Die drei sind die mit Weltgeltung, Thomas Mann, Kafka und Brecht, für unser Jahrhundert.
Heinrich Böll?
So wie die Lage ist und der Wettbewerb um Themen, wäre ich ein Tor, wenn ich öffentlich sagen würde, welches Thema ich es als nächstes mache. Da kennen Sie die Branche nicht.
Schade. Also Sie arbeiten dran, aber wir müssen noch abwarten, was es werden wird.
Ja, ich auch. Ich weiß es auch noch nicht.
Und wie läuft denn dieser Prozess ab? Also Sie werden da auf Ihrer Finca sitzen in Mallorca, trinken einen guten Wein und gucken?
Mietfinca.
Mietfinca.
Ich konnte, aber schön oben auf dem Berg, hat sich ein Maurer selber gebaut, vermietet er mir jeden Sommer 2 Monate. Und dann gehe ich auf und ab. Meine Frau schimpft natürlich erstmal, jetzt lass die Bücher weg. Dann höre ich erstmal Hörbücher natürlich.
Hören darf man.
Musik aufgelegt von Willemsen, Roger Willemsen, großartig sowas zu hören. Oder höre Romane, habe viele Romane auf Mallorca gehört. Dabei kann man spazieren gehen oder in der Sonne liegen oder im Schatten liegen, Kaffee trinken. Aber so nach und nach schleiche ich mich da raus. Dann weiß ich auch nicht, was ich da aufschreibe. Aber das ist nicht sehr beliebt, dass ich arbeite. Ne? Aber auf jeden Fall keine Telefonate mit Produzenten, was jedes Jahr war. Lange Ferngespräche über Szenen, über Schauspieler. Diesmal nichts.
Sie könnten doch wirklich Ihren Ruhestand genießen.
Ja, tue ich ja in diesem Jahr auch. Aber der Genuss ist erhöht, wenn man produktiv darüber nachdenken kann, welche Geschichten man noch erzählen könnte.
Ich bin sicher, es wird Ihnen noch einiges einfallen. Herzlichen Dank, Heinrich Brilleur, dass Sie bei uns waren. Also am kommenden Freitag, am 22. März, laufen beide Teile von Brecht auf Arte.
Und später noch 52 Minuten eine Dokumentation, Brecht und das Berliner Ensemble, Erinnerung an einen Traum, sehr zu empfehlen, weil hier die besten Erzählungen über Brecht begeistert vorgetragen und auch schwierige Momente mit ihm zur Sprache kommen.
Und eine Woche später, am 27. März, das Ganze dann im Ersten. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt, egal von welchem Autor. Aber einer würde sich jetzt natürlich aufdrängen.
Ich weiß nicht. Es fraß ein Huhn, ein Blatt von einem Gummibaum. Dann ging es in den Hühnerstall und legte einen Gummiball. Das habe ich meiner Tochter oft gesagt. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel mitten im Bachgeriesel. Es verriet's mir im Stillen, es tat es um des Reimes willen. Solche Sachen habe ich meiner Tochter oft aufgesagt.
Aber das war jetzt nicht Brecht.
Nein, nein, es war nicht Brecht. Und Haifisch der Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Marquis hat ein Messer und das Messer sieht man nicht.
Herzlichen Dank, Heinrich Brilleur. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
HR1, genau meins.